Welcome. We are about to enjoy the first mirror talk. When Caroline Imke and myself started to work on this project, we said that we wanted to integrate a format which would be an experiment. Two persons should meet and talk about the experience of war. Now, we don't know what our guests will say or tell each other, and that's an important aspect of the format. But then the format corresponds to the improvisible Mohamed Al-Attar, can't be here tonight. But Abdelkader Al-Doum from Istanbul is here, and Bente Scheller. And they will talk about the war, which had made the headlines in the last few months. War theater is an English term in order to describe the site of the war, but then a theater is also the place where you deal with simulations, where you make believe people. People die, people stand up and sit down again, which is what you've just seen on the screen. Now, the format is meant to be an invitation to talk about facts and fiction. Bente Scheller works with the Heinrich Böll Foundation, and she published an interesting article about facts and fiction in the Syrian civil war. And she's also written a book,
The Wisdom of Syria's Waiting Game.
The Wisdom of Syria's Waiting Game is the title. The question is, however, whether there is wisdom.
Abdelkader Al-Doum, it's great that you can be with us.
Heute Abend hier begrüßen zu können. Ich freue mich sehr, dass Sie via Skype mit uns verbunden sind. Sie sind in Istanbul. Wir sind hier und ich danke Ihnen ganz herzlich dafür, dass Sie dieses Gespräch mit Bente Scheller führen werden.
Now the floor is up to you.
Und jetzt haben Sie das Wort.
Ich weiß nicht, woher dieses Telefon kommt. Jemand möchte sich noch dazu schalten. Damit das Gespräch einfacher wird, möchte ich gleich direkt auf Englisch sprechen. Wenn Sie eine Übersetzung dafür benötigen, denke ich, dass Sie ein solches Gerät auch bekommen können. Aber herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie da sind. And thank you very much, Abdelkader. It's such a pleasure to see you here.
It would be even Guten better, Abend. Of course, if you could ich freue mich sehr, dass Sie hier sind und ich freue mich insbesondere, dass Abdelkader hier ist. Es wäre schön, wenn er physisch hier wäre, aber so sind wir auch verbunden. Wenn Sie die Eröffnung vielleicht verpasst haben, sollten Sie wissen, dass Caroline Imke eine ganz interessante Einführung gegeben hat. Es ging natürlich um Kriegszonen und sie sagte im Wesentlichen, dass wir hier sehr bequem und gemütlich und sicher sind und den Schrecken dieser Kriegsorte in der Ferne nicht selbst erleben müssen. Aber wir sehen uns dennoch als Opfer der Konflikte. Das ist dann sozusagen der zweite Schritt. Und das ist eigentlich ein ganz guter Zugang zum Thema. In der Diskussion heißt es ja immer wieder, dass es Schwierigkeiten gibt, wenn man Menschen in Kriegszonen schickt.
Das heißt, wir denken an die Soldaten, die irgendwo hingehen, denken aber gleichzeitig, dass trotz der Entfernung, in der der Konflikt stattfindet, wir auch Opfer werden können. Auch Menschen in Syrien zum Beispiel heißt es, fliehen. Und vielleicht werden sie dann hier Terroristen, ist die Idee. Und ich frage mal, wie sehen Sie denn die Reaktionen aus der Ferne? Ja, danke. Ich freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, darüber sprechen zu dürfen. Reden wir zunächst über die Menschen, die aus Europa nach Syrien gegangen sind. Ich wartete auf den Bus in einer kleinen Grenzstadt in der Türkei und da gab es einen jungen Mann, vielleicht 24, 25, und er hatte diesen langen Bart, sah islamisch aus und er redete mit zwei Männern aus Syrien. Und sie redeten und ich saß direkt daneben und hörte ihn einfach zu. Und dann sagte dieser junge Mann auf einmal zu ihnen, wie kann ich das unterscheiden, ob sie Sunniten oder Aleviten sind, das sehe ich nicht. Und er wurde sauer und dann fragten sie mich, woher kommen Sie denn? Und ich sagte, aus Deutschland. Und dann begann ein Gespräch. Warum kommst du hierher? Warum fragst du die Leute, ob sie irgendwie Aleviten, Sunniten oder sonst was sind? Sie sind hierher gekommen, um vor den Kriegshandlungen zu fliehen, vor den Granaten, vor den Bombardements. Und es ist wichtig, dass man hilft, ohne zunächst zu fragen, wo kommst du her, warum, wieso. Das ist also wirklich eine interessante Erfahrung, die ich gemacht habe. Dieser junge Mann kam aus Deutschland, wie gesagt, ging in die Türkei, wollte offenbar nach Syrien reisen. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und dann habe ich einmal mit Freunden im Restaurant gesessen. Und dann kam ein anderer Mann ins Restaurant und Marcel, einer meiner Freunde, bot dem eine Kartoffel an. Und dann sagte dieser Mann, der gerade reingekommen war, berühr mich nicht, du kommst aus dem Westen. Und im Grunde ist es doch so, dass er gekommen ist, um den Menschen über den Krieg zu erzählen und wie dieser schreckliche Krieg entstanden ist. Und er sagte aber dann, nee, das ist nicht der Grund, warum ich komme. Die Journalisten lassen sie nicht rein. Warum sind sie nach Syrien gegangen? Haben sie sich irgendwas ausgedacht? Meinen Sie, dass Sie die Ideologie der Syrer vertreten können? Das, was vertreten wird, ist ganz anders als das, wofür die Menschen wirklich kämpfen. Syrer, wie ich, ich war in der Universität und dann begannen die Kämpfe und es war klar, dass die Zukunft eine düstere sein wird. Aber es ist schwer, wenn sich dann andere einmischen und sich irgendwas einbilden und dann uns zwingen wollen, ihrer engstirnigen Ideologie zu folgen und ihre Träume zu verwirklichen. Das ist nicht das, was die Syrer brauchen. Der Aufstand der Syrer hat eigentlich das Ziel einer neuen Regierung, einer neuen Zukunft, Chancen für alle, damit sie arbeiten können, an den Universitäten studieren können, einfach das tun können, was junge Menschen in Düsseldorf, Köln, Berlin auch machen. Wir haben also Angst davor, dass Menschen terrorisiert werden und dann als Dschihadis und andere zurückkommen, wohingegen Sie jetzt sagen, dass Menschen mit radikalerer Ideologie in ihr Land kommen und diese sich dort breit machen. Ja. Aber darüber wird ja nicht nur geredet, diese Szene aus dem Restaurant. scheint ja den Eindruck zu erwecken, dass es um Begegnungen geht, dass da Menschen einfach miteinander reden, dass man irgendwie versucht, sich Gedanken zu machen darüber, wie es gehen kann. Aber die Frage ist, wie wird es aussehen, wenn sie das umsetzen, was sie im Kopf haben? Genau. Das ist die Frage. In Syrien gelingt es diesen Leuten jetzt, Dörfer zu erobern. Sie gehen hin und sagen, das ist jetzt unser Staat und das ist das, was wir brauchen, um unsere eigene Ordnung hier zu etablieren. Und sie zwingen auch die Leute, so zu handeln, wie sie das wollen. Es gibt in Nordsyrien in einer Stadt Straßen, die jetzt von diesen Leuten kontrolliert werden. Und dann verbieten sie zum Beispiel, dass man auf der Straße raucht oder dass man als Frau unverschleiert aus dem Haus geht. Und das ist nicht das, was die Syrer wollen. Und das Bild, was dann rüberkommt, wenn man sowas sieht, ist auch nicht Syrien insgesamt. In Nordsyrien haben die Oppositionskräfte und die Armee es durchaus geschafft, sie aus dieser Zone zu vertreiben. Und die Botschaft ist klar, wir wollen nicht, dass irgendwelche Leute kommen und sagen, das ist unsere Ideologie, wir wollen euch helfen, aber ihr müsst dann machen, was wir wollen. Sie sind aber dennoch in Syrien und sie vertreten diese brutale Ideologie und auch das Verhalten, was sie an den Tag legen, ist enorm brutal. Wir reden aber, wenn wir über Syrien reden, über eine alte Geschichte, eine großartige Zivilisation, das ist 7000 Jahre alt. Und jetzt kommen da einfach andere und sagen, wir sagen euch, wo es lang geht. Und in den Städten, aber auch auf dem Land, verweigert man ihnen den Gehorsam. Es gab Vertreter der Bewegung für einen syrischen, irakischen Staat, denen es gelungen ist, diese radikalen Kräfte aus ihrer Zone zu vertreiben. Aber sie sind dennoch im Land, sie sind im Osten des Landes und sie wollen bestimmen, wo es lang geht, was gefährlich ist, nicht nur für die Syrer, sondern auch für die Region. Und das Seltsame ist, dass die Regierung ihre Waffen gegen die Zivilisten einsetzt, aber nicht gegen diese Radikalen. Es gibt also Moderatere, die den Mut haben, sich zu wehren gegen diese radikalen Kräfte. Hier sagt man uns ja immer, dass Assad gegen den Terrorismus kämpft und dass man eben nur die Wahl hätte zwischen ihm und Al-Qaida oder anderen Extremisten. Das ist jedenfalls das, was hier auf sehr große Resonanz trifft. Aber Sie sagen jetzt, es gibt Leute, die sich sehr wohl gegen die Extremisten auflehnen, ja? Bashar, ich habe seit Juli 2012 mit Human Rights Watch im Land gearbeitet. Und von Juli an bis Dezember 2012 haben wir mehr als 7000 Opfer dokumentiert, die angegriffen wurden von diesen Leuten. Auch in Aleppo haben sie Schulen angegriffen, Krankenhäuser angegriffen und haben damit wirklich die Möglichkeiten der Menschen vor Ort unterminiert. Die Leute kommen dennoch immer wieder zusammen, um sich zu wehren. Ab Ende 2011 bis heute werden aber von Bashar Luftangriffe geflogen und es werden Bomben abgeworfen. Es erfolgt quasi eine Säuberung Aleppos von den Zivilisten und in der syrisch-türkischen Grenzregion sieht man die Flüchtlinge aus Syrien. Die kommen dorthin mit ihren Familien, mit ihren Kindern und sie fliehen vor den Bomben. Und das ist die neue Strategie des Regimes. Sie behaupten, es sei ihr Kampf gegen den Terror, aber Tausende von Menschen müssen ihre Städte und Dörfer verlassen wegen der Brandbomben und wegen der Clusterbomben.
He controlled Damascus and he wanted to show that the rest of the country,
das Regime dagegen will die Kontrolle über das Land bewahren und behauptet, dass überall im Land die Terroristen wären, die eben mit Bomben vertrieben werden müssen. Sehr, sehr viele Menschen haben das Land verlassen und im Grunde ist seit März 2011 bis heute die Geschichte, die erzählt wird, immer die gleiche. Es ist immer die gleiche Erzählung. Es ist angeblich der Kampf gegen den Terrorismus. Und in der Türkei, in Jordanien, im Irak finden sich die Flüchtlinge und das Land selber wird vernichtet und zerstört. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die aus der Stadt kommt, in der die Revolution begann. Und sie erzählte mir, wir haben die ganzen Terroristen, die kommen alle von den Universitäten. Und ich habe gesagt, Entschuldigung, ich war an der Universität und wir wollen Veränderung, wir wollen Wandel. Dennoch versucht die Regierung, das Regime, das Land zu kontrollieren. Und das ist ja schon lange so. Aber was will das syrische Volk? Wir wollen etwas anderes, wir wollen Veränderung. Und wir sind das syrische Volk. Und im Westen ist es schwer, das alles nachzuvollziehen. Man weiß ja nicht, was vor Ort passiert. Ich bin vor zwei Tagen aus Paris zurückgekehrt und ich sah die Leute, die Revolution begonnen haben, die jetzt in Berlin oder Paris sind. Und sie sagen, wir sind die Ärzte, wir sind die Ingenieure und wir haben diese Revolution begonnen und wir wollen zurück. Und das ist das Problem. Ich habe das Land vernichten und er erzählt dem Westen, entweder unterstützt ihr mich oder ihr habt Al-Qaida. Aber das stimmt nicht. Im Grunde wäre das das syrische Volk, was die Alternative ist. Und im Westen wird leider nicht verstanden, dass es eben nicht die Wahrheit ist, was erzählt wird. Einen der Aspekte, die Sie gerade genannt haben, möchte ich herausstreichen, denn das ist wirklich hier schwer zu verstehen. Wir sehen die Barrel Bombs und die Brandbomben, die Clusterbomben, die aufs Land niedergehen. Aleppo, eine der schönsten Städte des Landes, ist zerstört. Und wir sehen diese Bilder und deswegen ist es für uns schwer zu verstehen, was wirklich passiert, weil wir uns nicht vorstellen können, dass eine Regierung hingeht und die Infrastruktur des eigenen Landes zerstört. Wir haben ja auch darüber gesprochen, wie Assad diejenigen, die in der Revolution sind, als Terroristen darstellt. Und es gibt sehr viel Oppositionsbashing dann hier. Wir sagen, das ist das Problem, dass diese Opposition so extremistisch ist. Jetzt haben Sie gerade diesen Sicherheitsapparat auch angesprochen. Wahrscheinlich einer der größten, stärksten im Nahen Osten. Und wir wissen, dass er seit Beginn der Revolution neue private Milizen eingerichtet hat. Tragen die alle das Ziel mit? Ist die Regierung monolithisch oder fragmentiert? Gestern sprach ich mit einem Freund, der beim UNHCR arbeitet, in Homs. Und das ist eine der größten Städte in Syrien. Und es gab eine Vereinbarung zwischen der Opposition und der Regierung, dass dort evakuiert werden könnte, aber dann begannen doch die Granaten zu fliegen und die Regierung konnte das überhaupt nicht kontrollieren und steuern. Seit Anfang der Revolution gibt es Leute im Umkreis von Assad, die ihre eigenen Milizen eingerichtet haben. Leute aus seinem Bekannten- und Verwandtenkreis. Und es ist nicht so, dass sie hingehen und sagen, wir sind gegen dich, sondern im Gegenteil. Es ist schwer zu erklären, wie man überhaupt überleben soll, wenn man nicht irgendwie wie mit den Milizen zusammenarbeitet. Es gibt zwei Cousins von Bashar und viele andere Mitglieder der Familie, die ja schon seit 20 Jahren die Wirtschaft kontrollieren. Eigentlich kontrollieren sie alles. Sie können machen, was sie wollen. Sie untergraben die Kohärenz des Landes. Wir haben jetzt Milizen aus dem Irak, die plündern dürfen, die Leute bedrohen dürfen. Einfach nur, weil sie beschuldigen, Anhänger der Opposition zu sein. Es ist also nicht so, dass das Ganze wunderbar organisiert und perfekt strukturiert sei auf Seiten der Regierung. Und es ist tatsächlich auch ein Fakt, dass die Menschen in Syrien unter den Milizen leiden. Manchmal will man zur Arbeit und man fährt mit dem Auto dahin und dann gehen die einfach hin und stehlen das Auto. Sie sagen, du bist Terrorist, gib mir das Auto und sie machen, was sie wollen.
So now the problem is not, I mean, and this is for, I mean, this is for from outside.
Von außen betrachtet ist es ausgesprochen schwierig. Man müsste wirklich verstehen, dass eben hinter der Opposition nicht Terroristen stehen. Das wird behauptet, aber das ist nicht so. Und es ist auch ein Fakt, dass das Regime zwar nicht fragmentiert ist, aber doch gewissermaßen fragil wird. Es gibt auch dort Angst. Denn wenn man in der Stadt ist, wenn man zum Beispiel in der Hauptstadt ist, dann erlebt man Helikopterangriffe und anderes in unmittelbarer Nähe. Manchmal sind da nur 5 Kilometer dazwischen. Und wie kann man als Bürger in der Hauptstadt leben, angesichts dieses Szenarios, was hier immer wieder konstruiert wird? Es gäbe Terroristen und gleichzeitig sieht man aber, wie die Armee das eigene Land zerstört. Das ist das Problem. Die Leute glauben nicht, was die Regierung ihnen erzählt. Und sie sehen auch nicht die Regierung als Garantie für Syrien. Aber sie sind abhängig von der Regierung, die eben dennoch schwach ist und nicht ganz alleine vorgehen kann. Es gibt diese brutale Miliz aus Irak, Iran und Libanon, unter denen sie auch leiden. Und dann gibt es natürlich die Geheimdienste in den regierungskontrollierten Gebieten.
Ich denke, damit wird es etwas klarer, wie die Stabilitätsargumente überprüft werden müssen von uns noch einmal. Viele Syrer waren vor der Revolution einverstanden mit dem Regime, haben es sogar unterstützt. Und ich habe gedacht, ganz besonders ist es für sie gut, dass das Regime Stabilität garantiert für diejenigen, die gehorchen und die Grenzlinien respektieren, die Regierung setzt. Wenn ich Sie jetzt aber richtig verstehe, hat die Regierung jede Sicherheit für die Bürger aufgegeben zu gewährleisten. Das heißt, es gibt keine Kontrolle mehr vor Ort. Es gibt Luftangriffe und selbst in den Gebieten, wo das Regime eigentlich noch die Kontrolle ausübt, haben die Milizen die Möglichkeit, sich alles zu nehmen, was sie wollen, zu plündern. Ist das überall so? Sie haben ja schon zwei der großen Städte erwähnt. Würden Sie sagen, das ist ein Phänomen dort oder ist das überall gleich zutreffend? Das ist Ganz besonders da, wo der Staat hier sagt, da wird die UN schon reingehen in die Städte, die Alten da rausnehmen, die Verwundeten. Und dann kommen die Milizen dann einfach rein und zerstören alles. Die Milizen kontrollieren alles. Kontrollieren die Piloten, die Fassbomben einsetzen. Die Regierung behauptet zwar, die Kontrolle zu haben, die Dinge unter Kontrolle zu haben, aber in der Hauptstadt und auch an anderen Orten ist es unmöglich. Das sind die größten drei Städte, wo man stiehlt, wo man Dinge einfach sich greift und wo man die Menschen nach Belieben verhaftet. Das sind die Milizen und das sind diejenigen, die vom Regime auch am meisten Nutzen hatten. Und das Regime zieht sich immer mehr zurück aus den Gebieten, wo die Opposition die Kontrolle hat. Und die Milizen sind brutal. Die wollen einfach weitermachen. Und wenn das Gebiet kleiner wird, werden sie umso härter dort, wo sie können. Und das wird auch nicht aufhören. Selbst wenn Assad heute oder morgen weg ist, die Milizen werden weitermachen, auch wenn die ganze Regierung zusammenbricht. Die Milizen haben die Möglichkeit, weiterzumachen und die haben eine Einkommensquelle entdeckt und machen weiter. Sie erklären die Sachen sehr gut. Es ist dennoch schwierig zu verstehen, denn einige der Dinge, die getan werden in Syrien, sind so weit weg von dem, was wir für möglich halten. Selbst wenn man Augenzeuge ist, es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Da gibt es alle möglichen Leute, die an verschiedenen Strängen ziehen. Und wir denken immer noch, das sind eigentlich einheitliche Fronten. Wir sehen das Ganze natürlich nur über die Medien, über die etablierten Zeitungen, über das Fernsehen. Ich denke, im syrischen Konflikt hat es für die meisten Journalisten die Notwendigkeit gegeben, sich zu entscheiden, auf welche Seite sie wollen. Man kann in die Gebiete gehen, die nicht mehr unter Kontrolle des Regimes sind, oder man kann in die Gebiete reingehen, wo das Regime noch die Kontrolle ausübt, oder man versucht, sich mit dem Regime gut zu stellen und kann dann vielleicht sich unter dem Schutz der Regierung des Regimes bewegen. Was bedeutet das für die Berichterstattung über diesen Konflikt? Würde man hier sagen, das spaltet die Leute noch weiter? Seit Anbeginn des Aufstandes in Syrien war es sehr schwer, als Journalist eine Genehmigung zu erhalten, zu arbeiten, auch für die syrischen Aktivisten, diejenigen, die versucht haben, mit der Kamera in der Hand zu filmen und die versucht haben, die Geschichte aufzuzeichnen. Es war sehr schwierig für uns, es war sehr problematisch, wenn man versucht hat, zu filmen und das Ganze dann an die Medien weiterzugeben. Die internationalen Medien, nun, da hat das Regime versucht, die internationalen Medien völlig aus dem Land zu halten und man muss dann eben mit seinen Stringern arbeiten. Es gibt sehr viel mutiger Journalisten allerdings, die gekommen sind, die auch im Kampf gestorben sind in Syrien. Und wenn man sich entscheidet, in die befreiten Gebiete zu gehen, diejenigen Gebiete also, die von der Opposition kontrolliert werden, dann kann man sich ansehen. Und da kann man direkt mit eigenen Händen auch greifen, wie die Leute einen Neuanfang machen. Ich bin mit Christopher Work für den Spiegel in den letzten 2 Jahren 13 Mal in Syrien unterwegs gewesen. Und wir sind an vielen verschiedenen Städten gewesen im ganzen Lande. Und wir haben viele verschiedene Orte besucht. Und wir haben uns umgesehen. Und wir haben darüber berichtet, wie das Land sich verändert, wie die Menschen einfach was Neues machen wollen. Und Da kann man zum einen sehen, dass die Menschen wirklich eine Veränderung wollen, dass sie Verbesserungen anstreben. Wegen der Gewalt, die vom Regime ausgeübt wird, sind natürlich viele Syrer bereit, heute aus dem Land zu gehen. Es gibt aber auch viele, die sagen, wir bleiben. Wir sind in Hula gewesen. Ich weiß nicht, vielleicht wollen Sie jetzt auch über dieses Massaker reden vom 25. Mai. Es ist ganz wichtig, wie das Regime die Medien hier nutzt für seine Zwecke. Wie das Regime über die Medien versucht, die internationale Öffentlichkeit zu beeinflussen. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir über dieses Massaker reden. Ich weiß nicht, ob es Ihnen klar ist, aber zu diesem Massaker im Norden von Syrien wurde zuerst gesagt, das hat das Regime gemacht, und dann hat das Regime einen Journalisten dorthin geholt, und von Damaskus aus hat er zunächst erst hier die Berichterstattung gemacht und hat dann dort jemanden getroffen, und die Leute haben gesagt, ja, das waren die Rebellen, das war gar nicht das Regime, das dieses Massaker verursacht hat. Sie sind dort gewesen, um sich selbst ein Bild zu machen, Untersuchungen anzustrengen. Und da gibt es einen UNO-Bericht. Das Ganze ist gut dokumentiert. Vielleicht können Sie etwas sagen. Wie haben Sie dort Ihre Recherchen gemacht vor Ort? Wir haben von der Türkei aus unsere Reise organisiert, durch das ganze Land bis nach Homs. Das war sehr schwer, dorthin zu kommen, weil es liegt mitten im Lande und man muss erstmal diese ganzen verschiedenen Checkpoints durchqueren, die die Regierung eingerichtet hat. Und wir sind dann schließlich und endlich dahin gekommen. Das war schon sehr schwer, dort überhaupt hinzukommen nach Homs, weil die Dörfer, wo das Massaker stattgefunden hat, da waren viele Truppen der Regierung stationiert und sehr viele regierungstreue Milizen. Als wir in dem Dorf waren und mit den Leuten gesprochen haben über dieses Massaker, haben wir eine ganz andere Geschichte gehört, als die die Regierung uns erzählt hat. Da gibt es eben vier Dörfer, die sozusagen ziemlich nah aneinander gelegen sind. Und ringsrum sind Alawitendörfer, wo Assad selber praktisch seinen Clan hat. Und in den Dörfern hat man angefangen, gegen die Regierung zu demonstrieren. Da gab es Bedrohungen seitens der Regierung, da gab es Verhaftungen. Und dann hat man auch Granaten eingesetzt während der Demonstration gegen die Menschen. Am 25. Mai kam eine Gruppe von Milizen nach Hula und sie haben dort 110 Menschen getötet, darunter 50 Frauen und Kinder. Und wir haben mit mit Dorfbewohnern geredet aus zwei dieser in diesen Dörfern. Das war am 25. Mai, wie gesagt, da war die UNO-Mission in Homs. Die sind am nächsten Tag dahin gekommen in die Dörfer, haben dort die Leichen gesehen. Und es war eigentlich ganz klar, wer das gemacht hatte. Man kann nicht mit den Milizen und mit den regierungstreuen Truppen zusammen da rumlaufen, die bereit sind, die härteste Strafgewalt gegen die Menschen auszuüben. Ich meine, das war der Punkt, wo sich auch vieles in Syrien verändert hat. Kommt man in diese Dörfer und sieht man, wie die Menschen dort friedlich demonstriert haben und plötzlich zur Zielscheibe der Regierung wurden. Und wenn man mit den Leuten dort redet, die das Massaker überlebt haben, wir haben auch den Polizeichef und den Bürgermeister gesprochen, der Polizeichef hat seinen Posten verlassen und der hat uns ganz klar gesagt, das ist von dem Geheimdienst und der Milizen arrangiert worden. Die Regierung nun, die hat sich einen Journalisten gesucht, der angeblich in Damaskus mit den Menschen Interviews geführt hat und der dann gesagt hat, das sind Terroristen gewesen, die dieses Massaker verübt haben. Aber wir waren vor Ort. Die Menschen haben uns gezeigt, wo die Armee gestanden hat, wo die UN-Mission war, wo die Moschee war. Wir haben das alles mit eigenen Augen sehen können. Und da gab es dann Granatfeuer, das plötzlich da losging, als wir dort waren. Wir haben diese Zeugenaussagen der Menschen zu Protokoll genommen. Und wir wissen um die Einzelheiten dieser Ursprünge des Massakers. In Hula ist es nach wie vor so. Wir haben verschiedene Dörfer, die jeden Tag von der Regierungsseite beschossen werden, eben weil sie die Rebellen unterstützen. Und die Regierung schneidet sie sogar von der normalen Nahrungsgüterversorgung ab. Das ist wirklich unglaublich. Sie haben ja gesagt, dass Journalisten hier eine Perspektive einnehmen und einseitig berichten, ohne vieles zu überprüfen. Ich meine, diese Woche habe ich hier auch in Deutschland Leute getroffen, die trotz ihrer Berichterstattung sagen, wissen Sie, da gab es diese Diskussion, das ist ja unklar, wir wissen ja nicht, was wirklich gewesen ist. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie sehen, dass Sie investigativ gearbeitet haben, Ihr Leben dafür eingesetzt haben, für diese investigative Arbeit, alles dokumentiert haben mit Video, wie fühlen Sie sich, wenn Sie immer noch hören, dass das alles von den Ausländern nicht wirklich geglaubt wird? Das ist ja das Merkwürdige an der Sache. In Syrien kann ich nicht als Syrer etwas sagen darüber, was jetzt passiert in Ruanda oder in einem anderen Land, weil ich bin nicht dort. Wenn ich so tun will, als ob ich wüsste, was in Ruanda oder in Sudan passiert, dann muss ich mich informieren. Und das ist ja ganz klar, dass die Regierung die gleiche Geschichte, die gleiche Strategie nutzt. Sie haben diese Milizen gewähren lassen. Und dann gibt es diese Al-Baida, diese Gruppe von Milizen, die dort viele Zivilisten in einer Region getötet haben. Ich habe mit Human Rights Watch gearbeitet. Ich habe mit den Menschen gesprochen, die dort überlebt haben. Vielleicht ist es so, dass man in Deutschland oder in Europa überhaupt Menschen hat, die lieber glauben wollen, naja, die meisten dieser Rebellen, die sagen die ganze Zeit nur Allahu Akbar. Wissen wir nicht, was das soll, ist uns auch egal. Darum geht es gar nicht. Das Problem ist einfach sehr, sehr sensibel. Die Mehrheit der Menschen in Syrien, die sind nicht mehr zu Hause. Sie sind obdachlos geworden. Es gibt keine Krankenhäuser und Schulen, die funktionieren. Es gibt keine Einrichtungen für die Frauen. Das ist Realität. Ich meine, sie können nicht als Deutsche natürlich einfach sich ein Visa holen und dann nach Hula in diese Gebiete fahren. Die meisten Menschen von dort, die sind in die Türkei rübergegangen, leben in Flüchtlingslagern. Dort können sie mit den Menschen sprechen, wie sie ihr Obdach verloren haben. Ich habe eine Frau getroffen, die Frau eines Polizisten. Und er hat seiner Frau und seiner Tochter gesagt, ich bin Polizist gewesen, die werden uns nicht umbringen, die werden uns nichts tun. Und dennoch musste sie mit ihrer Tochter fliehen. Und ihr Mann, der wurde einfach abgeschlachtet. Also wie gesagt, wir haben den Menschen gegenübergestanden, die Mitglieder ihrer Familie verloren haben. Das ist die Realität. Es ist schwierig natürlich. Das ist 2014 und es passiert. Syrien ist eine große Geschichte. Sehr viele Menschen sind getötet worden. Die meisten Opfer dieses Krieges sind Frauen und Kinder. Ja, wir müssen natürlich auch noch daran denken, dass wir hier sitzen und reden, als ob nur Kämpfer gegeneinander kämpfen. Aber die meisten Opfer sind tatsächlich Zivilisten. Und deswegen habe ich mein Buch auch genannt, Die Weisheit des Wartespiels in Syrien. Denn Assad für die äußere Welt macht genau das Richtige. Er will keine Verhandlungen, das sagt er nach außen hin, und wenn er doch verhandelt, dann macht er nur Lippenbekenntnisse und versucht, so wenig wie möglich Zugeständnisse zu machen, zum Beispiel die chemischen Waffen aufzugeben. Aber nach innen hin nutzt er weiter die brutalsten Methoden und schlägt alles nieder, egal ob das Kämpfer sind oder Unbeteiligte. Die Propaganda funktioniert nach außen hin, aber er kann ja nicht ewig so weitermachen. Was denken Sie, könnte hier Dinge bewirken? Gibt es eine Geschichte, die irgendwo erzählt werden muss der Welt, damit die Menschen aufhören zu denken, naja, das ist sowieso eine verlorene Geschichte?
Yeah, I think the most important thing now
is wichtigste jetzt
for the Syrian crisis, what's happened now.
Für die syrische Krise.
I think really the Syrian people, the normal Syrian people, they don't need. Maybe they need some help, like blankets or food.
Die Syrer selbst, die einfachen Menschen, vielleicht ein bisschen Hilfe brauchen, wie Decken oder Medizin. Aber das ist noch nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass die Menschen eine Zukunft für ihre Kinder sehen müssen. Solange die internationale Gemeinschaft wegschaut und sagt, also Syrien ist zu weit weg, da können wir nichts machen.
Und
da rede ich über die EU. Die Amerikaner und alle. Sie sehen die syrische Krise im Lichte dessen, was in Afghanistan und Irak passiert ist. Sie denken, naja, wir schicken ein paar Decken hin, ein bisschen humanitäre Hilfe und dann klappt das schon. Aber Syrien ist nah an Europa dran und es geht eben nicht nur um Lebensmittel. Die Menschen müssen den Syrern helfen, ihre Diktatur abzuschütteln. Sonst hier würde ich vielleicht einen Fall erwähnen. Da geht es nicht nur um die Sicherheit in Europa. Vor ein paar Wochen begann sich die Dinge, sich Polio auszubreiten. Die UNO hat am Anfang das gar nicht geglaubt. Und das ist eigentlich das der internationalen Gemeinschaft und ihrer Untätigkeit zu schulden. Und da sagt die UNO, ja, wir können da gar nichts machen. Wir haben nur mit der Regierung zu tun. Wir haben die Proben von diesen Kinderlähmungsfällen nicht genommen. Das Problem ist jetzt schlimm. Es verbreitet sich die Kinderlähmung, es verbreitet sich Polio. Und auch da kümmert sich die internationale Gemeinschaft nicht genügend. Sie sieht genau die syrische Krise nur wie Afghanistan und Irak. Aber es ist ganz anders. Syrien hat eine Geschichte, eine Verfassung. In den 50er Jahren hatten wir schon ein gutes ziviles Leben, bürgerliches Leben. Wir hatten eine Metro, wir hatten ein Theater, wir hatten Kinos, wir haben ganz normal gelebt. Und es ist einfach nicht richtig, wenn die internationale Gemeinschaft auf den Nahen Osten guckt und das alles miteinander gleichsetzt, als ob da Religionen sich bekämpfen. Nein, wir kämpfen für unser Land, wir kämpfen für unsere Zukunft und das ist das Problem. Unsere Freunde in der EU und Amerika, die schauen vielleicht auf Syrien. Aber hier geht es um ganz andere Dimensionen auch. Die Situation ist nicht gut. Vielleicht ist es jetzt auch die Zeit, wo wir sehen werden, dass die gesamte Region in den nächsten 20 Jahren sich entscheidend verändern wird. Und das Wichtigste ist jetzt, dass die internationale Gemeinschaft selbst nach 25 Jahren Friedensprozess zwischen den Israelis und den Palästinensern hier nichts sich verbessert hat. Man kann natürlich sagen, das ist auch ein bisschen die Schuld des fehlenden politischen Willens der internationalen Gemeinschaft insgesamt. Und wenn das bei uns so weitergeht, nun, das wäre die schlimmste Perspektive, wenn man keinen Weg zur Verbesserung sieht, eben weil die Menschen untätig sind und weil hier Akteure
die Oberhand gewinnen, die außerhalb unseres Einflusses stehen. Vielleicht sagen wir mal ein bisschen was Positiveres, Propaganda von der anderen Seite. Es gibt dieses wunderbare Dorf Kaframberg und ich habe nie einen Syrer gehört, der das Dorf schon vorher kannte. Aber die haben jetzt ganz tolle Slogans im Internet, die machen Poster, die haben immer ganz tolle, lustige Botschaften auch. Wo kommt diese Stärke her, nachdem man 3 Jahre schon diese Hölle durchlebt? Woher nehmen die Menschen die Energie, immer noch sich zu organisieren und Botschaften raus in die Welt zu schicken? Das ist eine gute Frage. Ich denke, das passiert, weil am Anfang der Revolution die Menschen, die damit begonnen haben, einfach Veränderungen wollten. Und das ist das Wichtigste für uns, Veränderung, Fortschritt. Und deswegen sind die Leute immer noch gewillt, was zu tun. Ich war gerade in der Region dort vor 10 Jahren. Ich habe mit den Leuten geredet. Und so, obwohl das Regime und die Radikalen brutal sind, geben die Leute ihre kleine lokale Zeitung heraus, posten alles und die haben mir dieses Magazin, dieses Journal auch gegeben, 10 Exemplare, und wir haben Hoffnung, dass die Menschen hier weitermachen. In Idlib, auch so ein Ort, da fühlt man sich so normal wie vor 1000 Jahren. Es gibt dort immer noch diese wunderbare Straße mit den tollen Steinen und mal auch ein Theater. Die Menschen haben noch Mut. Das ist eigentlich Ergebnis einer 2000-jährigen syrischen Geschichte. Und die Menschen möchten mit ihrem Leben weitermachen. Sie möchten in diesem Lande auch weiter eine Chance haben. Das ist sehr gut zu wissen, zu sehen. Ich denke, wir haben sehr, sehr viele Dinge angesprochen in einem sehr kurzen Zeitraum. Und ich möchte Abdelkader dafür danken, dass er hier mit uns geredet hat und dass es alles so wunderbar funktioniert hat auch. Und vielen Dank dafür. Und ich hoffe, wir treffen uns bald in Beirut wieder.
People are clapping here. For you.
Es gibt Applaus für Sie hier von unserem Publikum.
For us a truly, truly
für uns
moving
war das
experience.
Wirklich eine sehr bewegende Erfahrung.
Thank you for your bravery,
und danke für den Mut und Ihr Engagement.
Vielen herzlichen Dank, Bente Scheller. Danke Ihnen fürs Kommen. Mir bleibt noch, wenn Sie noch hier bleiben wollen, den Film anzukündigen, der in etwa 20 Minuten beginnt. Aber ich habe so etwas noch nie gesehen. Ein Experiment in mehr als einer Hinsicht. Danke sehr.
Ich danke, es war mir ein Vergnügen. Thank you.